Andrea hat es gerade schon gesagt, dass wir manchmal so den Eindruck haben, mit Jesus hätten wir es einfacher als mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eben nicht so fassbar, schwierig zu erklären. Jesus, handfest, man kann ihm begegnen. Und so könnte ja der Gedanke in uns auftauchen, dass wir sagen, wäre es nicht eigentlich viel besser, wir hätten zur Zeit von Jesus gelebt? Oder wäre es andersrum nicht einfach besser, Jesus wäre noch so unter uns wie damals? Mich würde nicht wundern, wenn dieser Gedanke oftmals kommt. Wir könnten ihn fragen, könnten ihn erleben, was er macht. Es wäre doch so viel einfacher, mit ihm zu sprechen. Er würde uns ermutigen. Und nicht zuletzt, wir würden ihn sehen. Nun, so sehr diese Vorstellung weit verbreitet ist und vielleicht auch in deinem Herzen ist, sie stimmt aus zweierlei Gründen zumindest nicht. Der erste Grund ist dieser, dass zur Zeit von Jesus die Menschen das gar nicht so gesehen haben. Wenn man anfängt, den Beginn des Neuen Testamentes zu lesen, also die vier Evangelien, und einmal anschaut, wie die Menschen in der Umgebung von Jesus reagiert haben, wie sie mit ihm umgegangen sind, dann ist doch sehr wohl zu fragen, ob das alles so einfach war. Denn auf der einen Seite konnte Jesus zutiefst beeindrucken und auf der anderen Seite die Menschen auch so sehr irritieren, dass sie gar nicht wussten, wie sie mit ihm umgehen sollten. Und ich frage mich, wie wäre ich wohl in dieser Zeit gewesen? Wo hätte ich gestanden? Und übrigens, welche Entscheidung hätte ich getroffen? Hätte ich sie so getroffen, dass ich heute Morgen hier stehen würde und in seinem Namen etwas sagen würde? Oder wäre ich auf der anderen Seite? Also, ob Jesus dort ist, das ist nicht einfach, nicht einfacher. Aber der zweite Grund, warum das nicht zutrifft, ist der, dass Jesus dieser Vorstellung widersprochen hat. Er sagt, es wäre nicht besser, wenn ich hier bliebe, sondern es ist gut für euch, es ist sogar das Beste für euch, dass ich gehe. Ja, aber das ist natürlich schwer zu verstehen, zunächst. Und deswegen brauchen wir eine weitergehende Erklärung. Und die gibt Jesus. Wir haben gerade aus Johannes 16 etwas gehört, was in diese Richtung geht. Und wir wollen uns jetzt etwas anhören aus Johannes 14. Denn die Kapitel Johannes 14, 15 und 16 sind die sogenannten Abschiedsreden, in denen Jesus über seinen Abschied spricht und er erklärt insbesondere an diesen beiden Stellen, die Andrea gelesen hat und was ich lesen werde, wie das mit dem Heiligen Geist zu sehen ist. Hören wir also auf Jesus. Johannes 14, ab Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist schon ein bisschen viel auf einmal, nicht wahr? Was Jesus hier sagt, so konzentriert, so viel. Bei jeder Satzhälfte muss man weiter nachdenken. Übrigens, das ist das Schöne in der Bibel. Wir kommen nie damit aus und werden nie damit fertig, nachzudenken über das, was es uns sagt. Vor allen Dingen hier auch die Worte von Jesus. Er sagt, ihr habt einen Zugang dazu. Die Welt hat keinen Zugang. Die Welt, die mich ignoriert, nicht an mich glauben will, sich wirklich innerlich verschließt, die bekommen nichts davon mit. Es bleibt ihnen unverständlich. Aber ihr, die ihr offen seid, auf mich zu hören und das an euch heranzulassen, euch habe ich etwas zu sagen. Und wir wollen versuchen, ein bisschen zu beginnen, die Schätze zu heben. Das Erste, was Jesus hier sagt, um sie zu beruhigen, ist auch: Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Denn weise zu sein, das ist das Schreckensszenario. Vaterlos zu sein, schutzlos, hilflos, einfach in dieser unübersichtlichen und gefährlichen Welt allein zu stehen. Ich habe letzte Woche noch mal mir den Film angeguckt von Oliver Twist oder über Oliver Twist, nicht wie er also darum kämpft, sich durchschlägt im Leben, allein, vaterlos. Keine Zärtlichkeit, kein Interesse an ihm, nichts. Das ist schrecklich. Und Jesus sagt, nein, so lasse ich euch nicht zurück. Wenn ich gehe, lasse ich euch nicht als Waisen zurück. Aber man fragt sich, was meint Jesus damit? Er sagt, ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Wie kommt er denn? Spricht er da von seiner Auferstehung? Er würde ja sterben, ja. Das hatten die Jünger auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Petrus sagt, das soll auf keinen Fall passieren. Und dann passierte es doch. Er sagt, es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun, nachdem Jesus auferstanden war, merkten sie, das war nur ein kurzer Abschied, 2-3 Tage. Und dann sagten die Jünger, wunderbar, jetzt haben wir ihn wieder. Ich denke gerne an die Szene mit Maria. Maria fällt Jesus zu Füßen, will ihn festhalten und sagt, fass mich nicht an. Nicht, weil sie ihn nicht berühren konnte. Nein, weil er sagt, du sollst mich nicht festhalten. Hier, ich gehe ja wieder. Die Jünger wie Maria und auch die anderen haben gedacht, ja, wir haben ihn jetzt wieder wie bisher. Genauso wie wir uns das manchmal wünschen, so mit Jesus zusammen zu sein. Aber er sagt ihnen, nein, es geht nicht weiter wie bisher. Wie oft wollen wir doch gute Erfahrungen, die wir gemacht haben, festhalten. Aber es ist wichtig, um neue Erfahrungen zu machen, dass wir uns auf noch nicht Bekanntes, Ungewöhnliches einlassen. Und somit ist der Abschied umfassender. Himmelfahrt zeigt, dass er nicht hier bleibt, sondern, wie er angekündigt hat, zu seinem Vater geht. Meint er also seine Wiederkunft, wenn er sagt, ihr werdet mich sehen, ich komme zu euch? Wenn ich hingehe, so hat er am Anfang der Abschiedsreden gesagt, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Nun, mittlerweile wissen wir, dass das 2000 Jahre her ist und sich noch nicht so erfüllt hat. Also, was bedeutet es, ich komme zu euch? Was ist in der Zwischenzeit? Und da sagt Jesus, der Vater wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit. Und genau das ist geschehen und das feiern wir heute. Es ist gut für euch, sagt Jesus, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, wenn der Heilige Geist kommt. Und jetzt ist die Frage, was ist das Gute daran? Und ich möchte dem, was ich jetzt sage, gerne eine Überschrift geben. Nämlich, du verlierst nicht, du gewinnst viel mehr. Ihr Jünger, ihr verliert nicht. Ihr als Gemeinde, ihr verliert nicht, ihr gewinnt mehr, viel mehr. Denn was mit ihm, dem Heiligen Geist, kommt, ist mehr, als wenn ihr einfach Jesus nur wieder hättet. Das können wir zunächst mal nicht so fassen vielleicht und sagen, ist er denn weniger als Jesus? Auf keinen Fall, nein. Aber hier passiert etwas, was nicht passieren würde, wenn Jesus so geblieben wäre wie damals. Aber zunächst spricht Jesus davon, wer der Heilige Geist ist. Ein anderer Tröster. Also es kommt ein anderer. Aber es ist interessant, dass für das Wort anderer es in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst ist, zwei unterschiedliche Worte gibt. Wenn ich von einem anderen spreche, dann kann das ein ganz anderer sein. Ein ganz anderer. Ein völlig anderer. Aber wenn wir auf der anderen Seite von einem anderen sprechen, können wir auch sagen, ein anderer zwar, aber von derselben Art. Und genau dieses Wort hier wird hier verwendet. Nämlich, er ist derselben Art, wie ich bin, sagt Jesus. Nicht anders. Und wenn er unter euch wirkt, dann wirkt er in der Weise, wie ihr mich kennengelernt habt. Und wenn der Heilige Geist unter uns wirkt, dann wirkt er so, wie, wenn wir heute hingehen, die Evangelien lesen und sehen, was Jesus getan hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er zu ihnen war und wie er Gott offenbart hat, dann macht der Heilige Geist das heute genauso, in derselben Weise. Sein Charakter ist der Charakter Jesu Christi, seine Sanftmut, seine Aufmerksamkeit. Denn alles, was er gibt, nimmt er von Jesus und gibt es uns. Auf diese Weise ist uns Jesus nah. Ich habe es für mich hier mal so aufgeschrieben. Der Heilige Geist bringt nichts anderes als das, was Jesus schon getan, gebracht und vollbracht hat. Aber er bringt es so, dass es bei mir ankommt, dass ich es ergreifen kann und daraus leben kann. Genau das passiert jetzt. Das ist das Wunder durch die Jahrtausende. Wer ist nun der Heilige Geist? Luther hat übersetzt mit Tröster. Dahinter steht das Wort Parakletos. Das heißt, eigentlich einer, der herbeigerufen wird, um jemandem Beistand zu leisten. Und deshalb nenne ich ihn jetzt mal Beistand, also in seiner Funktion als Beistand. Und das Schöne ist, wir rufen ihn nicht herbei. Nein, der Vater sendet ihn. Jesus sagt, ihr werdet den Vater bitten und er sendet. Wir müssen nicht hilfeschreiend sein, sondern wir dürfen hilfeempfangend sein. Das ist der Geist. Lass mich das an drei Begriffen kurz deutlich machen. Er ist, man kann sagen, der Helfer, der uns auch versorgt mit der Energie, um das zu tun, was wir tun sollen. Jesus hat in dieser Welt uns zurückgelassen, um seinen Auftrag auszuführen. In dieser Welt ein Beispiel seiner Liebe zu sein. Und das können wir nur, weil der Geist Gottes uns dazu befähigt und uns hilft, das zu tun. Er steht uns bei, um zu helfen. Als zweites Tröster, so haben wir es ja schon bei Luther hier gelesen, er ist der Tröster. Und der Tröster, das ist ein Mensch, der einfach nahe ist. Und durch seine Nähe uns tröstet und mit einer Energie verleiht, die uns hier manchmal gar nicht erklärbar ist. Unser Enkel wurde letzte Woche wurde an seinem Herzen ein Eingriff vorgenommen. Und als er in der OP war, kam der befreundete Arzt der Familie besuchte ihn im OP. Unser Enkel wusste nicht davon, betete mit ihm und blieb während der ganzen OP bei ihm. Das ist ein Tröster. Er war da. Einfach nur da. Brauchte nichts erklären. Einfach nur da sein bei meinem Enkel. So ist der Heilige Geist da. Dir nah. Und zeigt und wirkt in dir diese Nähe. Und er verabschiedet sich nicht, wenn es schwierig wird. Er verabschiedet sich nicht, wenn du nicht gut dran bist. Er verabschiedet sich nicht, wenn du nicht gut drauf bist. Er ist mittendrin. Auch dann, wenn du seufzt. Paulus schreibt im Römerbrief, dass der Heilige Geist sogar unser Seufzen aufnimmt und es vor Gott trägt. Es ist ein verkürztes Bild, wenn wir vom Heiligen Geist nur denken, er sei nur da, wenn es uns gut geht, wenn wir Halleluja rufen und alles nur schön ist. Er ist auch dann da, weil er der Tröster ist. Und ein drittes, er ist auch der Anwalt, haben wir gerade gelesen, ich sage mal der Fürsprecher. Er hilft uns, im Sinne zu reagieren, in seinem Sinne, im Sinne von Jesus zu reagieren, wenn es schwierig wird, wenn wir angegriffen werden. Und er vergewissert uns innerlich, dass es gut ist und richtig ist, auf seiner Seite, auf der Seite von Jesus zu stehen. Und er spricht sogar gegen die Stimmen in dir, die dieses kaputt machen wollen, die Zweifel in dir säen wollen, die dich angreifen, dich antreiben und unter Druck setzen. Weil Jesus durch den Geist seine Botschaft in uns vermittelt. Und so bleibt er bei euch. Er verabschiedet sich nicht. Er bleibt. Und wieder wird klar, du verlierst nicht. Du gewinnst vielmehr durch das Wirken des Geistes. Lass uns noch einige Vorteile anschauen, die uns das bestätigen. Denn was sagt Jesus? Dieser Geist bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er wird nicht nur unter euch sein, als Gemeinschaft, als Gemeinde, sondern er wird in euch als Gemeinschaft sein, aber auch in jedem einzelnen Gläubigen wird er sein. Und auf diese Weise kommt Jesus zu uns. In uns. Ich will uns drei Zeilen lesen aus dem, was ich uns gerade vorgelesen habe, aus dieser Rede Jesu, aus diesem Abschnitt. Und dann wird das deutlich. Da heißt es, der Geist der Wahrheit wird in euch sein. Also der Geist wird in euch sein. Dann heißt es, und ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und dann sagt er, wir, nämlich der Vater und ich, werden zu ihm kommen, also zu euch kommen, und Wohnung bei ihm nehmen. Wie bitte? der Heilige Geist in euch. Jesus sagt, ich in euch. Und jetzt der Vater und ich in euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie wird es ein bisschen eng, nicht, oder? Wird es ein bisschen eng. Der Dreieinige oder der Dreieine Gott in uns. Wie soll ich das fassen? Wie soll ich mir das erklären? Glücklicherweise sagt Jesus nicht, also, wenn du jetzt das mal verstanden hast, mit der Dreieinheit Gottes, und du das auch richtig erfasst hast, dann passiert das auch. Wie viele haben sich Gedanken gemacht über die Dreieinigkeit Gottes und sind zu keinem befriedigenden Erlebnis gekommen? Also ich habe zumindest noch keinen gefunden, wo ich sagen könnte, das ist jetzt völlig schlüssig, jetzt weiß ich bis im Letzten Bescheid. Nein. Darum geht es auch gar nicht. Wisst ihr, das Schöne ist, wir dürfen es einfach so nehmen, weil Gott es macht. Er macht es so. Und dann möchte ich es eigentlich gerne so halten, wie ein fünfjähriges Kind, dem gesagt wurde, dass Jesus in ihrem Herzen wohne. Dann sagte sie, oh, das weiß ich, denn jedes Mal, wenn ich meine Hand auf mein Herz lege, spüre ich, dass er darin herumwandert. Ja, nun könnte man natürlich sagen, oh, das ist ein Kind, also er hat doch gar nicht verstanden das mit dem Herzschlag und so, ja. Wisst ihr was? Eigentlich ist das egal. Ob wir uns das mit dem Herzschlag so erklären, aber dieses Kind hat einfach etwas verstanden. Hat einfach etwas verstanden. Nämlich er in uns. Der Geist in uns. Jesus, der Sohn in uns. Der Vater in uns, in mir. Du bist nicht allein zu Hause. Du bist nicht allein. Du bist auch nicht allein mit dir zu Hause, sondern Jesus ist da. Der Geist ist da. Der Vater ist da. Und durch den Geist ist es ihm sogar möglich, uns näher zu sein als wir, und davon bin ich zutiefst überzeugt, uns selbst nahe sein können. Das wird in einer Intensität, oder ist in einer Intensität möglich, die wir gar nicht schaffen, bei aller Aufmerksamkeit, die wir für uns selbst haben und schenken. Wir schaffen es nicht. Aber er ist da. Und er weiß die letzten Regungen meines Herzens, auch wenn ich sie noch gar nicht wahrgenommen habe. Und das Schöne ist jetzt, Jesus für jeden Gläubigen. Der Heilige Geist in jedem. Was für ein buntes Bild auf dieser Welt. Die verschiedenen Volksgruppen, Hautfarben, Sprachen, Kulturen. Durch die Jahrhunderte hindurch. Und damit ist Jesus auch durch den Geist an jedem Ort. An jedem Ort. Hier jetzt. Und millionenfach weltweit. Wenn Jesus nur an einem Ort wäre, und er könnte ja auch als Auferstandener gleichzeitig nur an einem Ort sein, dann müssten wir dorthin pilgern. Dann müssten wir uns immer wieder dorthin auf den Weg machen. Oder darauf warten, dass er mal vorbeikommt. Nein, gleichzeitig, millionenfach, ist er hier im Augenblick bei den Menschen. Und zwar eben zu jeder Zeit. Gleichzeitig. Dort wie hier. Und in gleicher Intensität, wie er das bei mir ist, auch bei dem anderen. Ich fasse es nicht. Aber es ist so. Das ist das Wunderwerk, das er durch den Heiligen Geist vollbringt. Ist das weniger? Ich finde nicht, das ist weniger. Das ist mehr. Und es bleibt nicht zeitlich begrenzt. Und seine Aufmerksamkeit nimmt nie ab. Er bleibt bei uns. Und was noch in dem Abschnitt, den ich uns gelesen habe, klar wird, Jesus spricht dort dreimal sehr intensiv von der Liebe. Und diese Erfahrung zu machen, ist nur möglich, wenn wir uns hineinziehen lassen in die Liebesbeziehung, die Gott in sich schon hat. Diese Dreieinheit ist eine Liebeseinheit, eine Einheit, in die er uns mit einbezieht und sagt, ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Und ich wirke so in euch. Das ist nur durch Liebe möglich. Die Liebe, die mein Wort ernst nimmt und dass du aus Liebe tust, was ich dir sage. Ja, sogar meine Gebote halt. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern einfach mit der Überzeugung, das, was Jesus sagt. Und wenn er etwas sagt, dann ist das gut. Dann ist es gut für mich. Und in diesem Sinne, so kann Johannes später auch mal in seinem Brief schreiben, ist sogar das Gebot Jesu, das Gebot der Liebe, nicht schwer. Oh, denken wir, oh, ich weiß, da kann es schwer werden. Natürlich ist nicht alles einfach. Aber anders zu leben, ist viel schwerer, als ohne ihn zu leben, ohne den Geist zu leben. Und deswegen, was wir tun können, ist diese Liebesbeziehung festhalten, intensivieren und einfach dankbar feiern. Und das wollen wir jetzt mit dem Abendmahl tun. Wir wollen mit dem Abendmahl feiern. Und zwar denken wir beim Abendmahl oftmals, ja, das ist ein Gedächtnismahl. Ja, das ist ja richtig. Also wir erinnern uns etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Das ist entscheidend wichtig. Aber das könnten wir auch ohne dieses Mahl machen. Sondern setzen wir uns mal hin und erinnern uns mal. Jesus hat es für wichtig angesehen, uns dieses Mahl zu geben. Hervorgehend aus dem Passamahl und weiter geschenkt. Aber da passiert nämlich was. Es passiert etwas, wenn wir dieses Mahl feiern. Nichts Magisches. Also nicht eine Umwandlung jetzt von Brot und dem Saft des Weinstocks irgendwie in irgendeine Substanz, die dann mit Jesus zu tun hat. Nein, das nicht. Aber wenn wir das Mahl feiern, sollten wir die innere Offenheit haben, dass hier etwas Geistliches geschieht zwischen Jesus und uns. Und zwar, dass es uns vergegenwärtigt, was all das bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Aber nicht nur das. Sondern Jesus, so haben wir gesehen, gibt sich auch uns selbst in uns. Und manchmal, und das sage ich jetzt einfach nur mal ganz persönlich, manchmal stelle ich mir das so vor, wenn ich das Mahl feiere und merke, wie ich das Brot in mich aufnehme und den Saft in mich hineinlaufen spüre. Dann sage ich, so real, wie ich das spüre, so real ist Jesus in mir. Und wo ich jetzt bin und wo ich hingehe, wo ich morgen sein werde, da ist dann auch Jesus. Amen.